Ich bin Melzai oder mein normaler Name ist eigentlich auch Agnes, aber wenn man sich über einen Frapp anmeldet, ist man als CCCler immer sofort dabei, seinen Nickname einzutragen und nicht seinen Realnamen. Und von Pico habe ich, glaube ich, den Realnamen erst so vor ein paar Monaten mitgekriegt. Also das ist alles bei uns nicht notwendig. Wir sind beide Teil vom CCCHH, also vom Hamburger Chaos Computer Club. Wir gehören aber auch beide zu der Frauen-Sternchen-Gruppe, die sich Geekfem nennt und in Hamburg aktiv ist. Und tatsächlich ist der Bau eines mobilen Feinstaubsensors ein Projekt von Geekfem gewesen. Das bedeutet, es ging nicht nur allein, eine Fragestellung zu bearbeiten, die die Frauen aus dieser Gruppe motiviert hat. Es ging aber auch darum, 50% der Teilnehmer von Geekfem können nicht programmieren oder haben es kaum getan. Und wollten aber unbedingt mal die Sache mit der Hardware ausprobieren. Und all diese Probleme, die damit zusammenhängen, das bedeutet, das ist also nicht nur ein mobiler Feinstaubsensor, sondern da geht es auch um Selbstermächtigung, Befähigung, mit Hardware, mit Dinge zu tun, physisch, die einen physischen Effekt haben, den wir beobachten können. Genau. Und dementsprechend können wir uns euch das jetzt zum Glück vortragen, weil sich die Bits & Bäume entwickelt hat, die jetzt tatsächlich wahrscheinlich hoffentlich Interesse daran hat. Wie mache ich das eigentlich in echt? Wie bringe ich tatsächlich so einen Sensor mit so einem Chip zusammen, sodass es tut? So, das haben wir ausprobiert. Es tat weh, aber wir kriegen das hin. Jetzt ist Pico dran.
Hallo, ich bin Pico. Der Vortrag hat drei Teile. Zuerst erzähle ich ein bisschen was über Feinstaub, dann noch was über die Bauteile, die wir verwendet haben und dann erklärt Melzai, was wir an Software brauchen. Ja, Feinstaub, das sind Teilchen in der Luft, die nicht sofort zu Boden sinken. Das Problem mit Feinstaub gab es schon im 19. Jahrhundert, da hieß es Staublunge. In den 1950er Jahren gab es dann Definitionen und eine erste EU-Richtlinie 1980. Früher wurde Feinstaub einfach nach Gewicht angegeben, was sich als gar nicht so klug herausgestellt hat, weil man, also je kleiner die Teilchen sind, desto gefährlicher sind sie. Und wenn sie klein sind, sind sie natürlich auch leicht. Der englische Begriff ist Particulate Matter. Das findet man wieder in diesem PM-Standard, von dem gerade alle reden. Und zwar ist das ein Standard der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde, der aber im Moment weltweit verwendet wird, weil er einfach vernünftig ist. Die teilen ein in PM10, PM2,5 und ultrafeine Teilchen. Ich habe das hier mal so ein bisschen als Visualisierung mitgebracht. Ihr seht da ein menschliches Haar, daneben feinen Strandsand und an dem Haar ist so eine blaue Kette aus Kugeln. Das wäre PM10, so von der Größe her. Und die oberste blaue Kugel hat eine Kette aus roten Kugeln. Das ist PM2,5. Da sind wir in der Größenordnung von Bakterien. Es wird ganz oft gesagt, dass dieses also ultrafeine Teilchen ist klar, bis 0,1 Mikrometer. Es wird oft gesagt, PM10 ist bis alles, was kleiner ist als 10 Mikrometer. Das ist nicht ganz korrekt. Und zwar ist das so gemacht, dass bei 10 Mikrometern genau 50% der Teilchen mitgewichtet werden. Je kleiner es wird, desto mehr Anteil der Teilchen wird gewichtet und je größer die Teilchen werden, desto weniger. Bei 15 Mikrometern werden die dann gar nicht mehr gewichtet. Und alle diese Teilchen werden zusammengenommen und deren Gewicht wird dann angegeben. Das gleiche passiert bei PM2,5. Warum ist das so kompliziert? Das liegt daran, dass der PM-Standard das Filtervermögen des menschlichen Atems nachbildet. Das heißt, PM10 sind Teilchen, die bis in die Nase eindringen können. Was größer ist als PM10, bleibt eher außen in den Nasenhärchen hängen. Dann PM2,5 kommt bis runter in die Lunge und die ultrafeinen Teilchen kommen bis in die Lungenbläschen und bis in den Blutkreislauf. Und das will man nicht. Und deshalb gibt es Grenzwerte. Die EU hat Grenzwerte, da ist gerade in den Nachrichten relativ viel, das kann man hier recht gut sehen. Es gibt den Jahresmittelwert, 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft für PM10. Es gibt für PM10 noch einen Tagesmittelwert, der darf aber 35 Mal im Jahr überschritten werden. Wir haben PM2,5, einen Jahresmittelwert als Höchstwert. Die WHO hatte auch Meinungen dazu und die sind ein bisschen anders als die von der EU. Könnt ihr euch selber ausrechnen, was das so für ein Verhältnis ist. Genauso für PM2,5 sind die Empfehlungen der WHO bedeutend strenger als die von der EU, die Grenzwerte der EU. Ja. Prozent des Feinstaubs in unserer Luft sind natürlichen Ursprungs. Das ist zum Beispiel Salz, der von aufgewirbelter Gischt oder Wüstensand. Der ist aber üblicherweise relativ grob und deshalb relativ ungefährlich für uns. Die nicht natürlichen Feinstaubquellen, die könnt ihr alle gerade sehen. Und ihr seht relativ deutlich, dass die Industrie führt. Der Verkehr, über den alle reden, schafft nicht mal die Hälfte des Anteils der Industrie. Landwirtschaft, ja. Interessant finde ich noch die Kleinverbraucher. Die sind nämlich gerade groß im Kommen. Und zwar durch Kamine, durch Holzöfen. Die sind, also das ist gerade so eine Mode, dass jeder Haushalt seinen Holzofen haben will. Und die machen sehr, sehr, eine sehr, sehr hohe Feinstaubbelastung. Ja. Dann gibt es ein ähnliches Projekt wie das unsere, gibt es in Stuttgart von dem OK Lab. Das ist ein stationärer Feinstaubsensor. Die verwenden weitgehend die gleiche Hardware, aber haben den praktisch immer an einer Stelle. Der sendet seine Daten, seine Ergebnisse auf eine Website des OK Lab und die URL ist luftdaten.info. Und dort kann man die Karte auch selber anschauen. Das ist sehr schön. Ich habe hier ein bisschen was von Berlin. Irgendwo da sind wir auch, gerade da, wo man es nicht mehr sieht. Das ist ganz interessant, das mal anzuschauen. Kommen wir zu unseren Bauteilen. Wir haben einen Chip, einen Mikrocontroller. Das heißt, das ist ein Ein-Chip-Computersystem. Das heißt, der kann ohne durch ein Smartphone oder ein Computer die ganze Zeit gesteuert zu werden, selber funktionieren. Das ist der ESP32. Dann haben wir einen Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor, den DHT22. Wir haben den Feinstaubsensor natürlich und wir brauchen einen Widerstand, wofür findet ihr gleich raus. Und für den Aufbau brauchen wir noch eine Powerbank und ein Smartphone, um die Daten dann auch gleich auslesen zu können. Schauen wir uns erstmal den ESP kurz an. Das ist ein relativ neuer Mikrochip, der einen Micro-USB-Anschluss hat, der 48 Pins, das sind kleine Beinchen, die seht ihr hier ein bisschen besser und hier besonders gut, an die man Geräte, Sensoren anschließen kann und die Sensoren durch diese Pins auslesen oder irgendwelche Geräte, zum Beispiel LEDs, betreiben. Der große Vorteil von dem ESP32 ist, dass er sehr klein ist und sehr günstig. Genau, und er ist übrigens relativ neu. Er kann sehr viel. Das ist so ein bisschen aufgeschlüsselt, was man mit den Pins machen kann. Uns braucht im Moment nur das rot umrandete zu interessieren. Da seht ihr auf der rechten Seite die zwei UART. Das geht auf den Feinstaubsensor und ihr seht auf der linken Seite, das geht auf den Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. Und unten links ist noch eingekreist, was die Stromversorgung für den Temperatursensor macht. Dann der Temperatursensor selber. Ihr seht, er ist recht klein. Das ist eine 1-Cent-Münze daneben. Und der wird betrieben mit Genau. Der wird betrieben mit 5 Volt, wird aber der genannte Widerstand dazwischen geschaltet. Dann der Feinstaubsensor, der misst 0,3 bis 10 Mikrometer. Das heißt, das sind sowohl PM10 als auch PM2,5. Der ultrafeine Staub ist da nicht mehr drin. Eine wichtige Sache muss man bei dem SDS-011 beachten. Wenn man den beispielsweise über ein Breadboard anschließt, dann läuft der Lüfter manchmal nicht an und dann brennt der einem durch und dann kauft man einen neuen. Also das möchte man, da möchte man genau hinhören, ob der Lüfter, also man hört den, wenn er leise ist, dann möchte, also kriegt man das mit. Die Frage ist, seit wann es einen Feinstaubsensor auf dem Markt gibt, das wissen wir leider nicht, das haben wir nicht recherchiert. Schon länger, vermutet Melzai. Genau, dann der gesamte Bauplan ist, wir haben ganz oben links den Feinstaubsensor, daneben den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, der wird an den ESP angeschlossen. Der ESP geht über WLAN, sendet der seine Daten auf einen Blink-Server. Wir haben das verwirklicht, indem wir da einen Raspberry Pi uns einen eigenen Server aufgesetzt haben, deshalb ist da so eine wunderbare Himbeere. Aber wem das alles nicht sagt, nicht verzagen, es gibt einfach einen Server in der Cloud von Blink dann. Und dann ganz rechts sehen wir das Smartphone, das die Daten von dem Server abruft. Eine Sache habe ich noch vergessen, die mir relativ wichtig ist, nämlich warum brauchen wir einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. Wir wollen doch nicht wissen, wie warm es ist, sondern nur, wie viel Feinstaub. Der Feinstaub, der in der Luft ist, saugt sich sozusagen auch mit der Luftfeuchtigkeit voll. Das heißt, wenn wir eine hohe Luftfeuchtigkeit haben, sind die Feinstaubteilchen wirken für uns größer und schwerer und dadurch verfälscht eine hohe Luftfeuchtigkeit unser Messergebnis. Und deshalb muss man das auch mitmessen. Ja, dann sieht man hier noch den Bauplan, wie er real aussieht. Wir haben oben den Feinstaubsensor, wir haben ganz links, das sieht man ein bisschen schlecht, den kleinen Temperatursensor. Dann unten auf dem Breadboard sehen wir den ESP und sowohl der Feinstaubsensor als auch der ESP werden per USB an eine Powerbank angeschlossen. Ihr seht die PIN-Verbindungen, die lese ich euch jetzt nicht alle vor, die könnt ihr dann nachschauen. Genau, Hardware needs Software, Pico needs Melzai.
So, dann mache ich mal weiter. Nochmal kurz zu dem Raspberry Pi Server. Das Problem natürlich immer bei Cloud-Servern ist, oder? Dass persönliche Daten in die Cloud gehen und das finden wir natürlich nicht so super. Offensichtlicherweise. Der Vorteil ist halt beim Blink-Server, also bei dieser Blink-Server-App-Kombination, zum einen ist die App grafisch innerhalb von 5 Minuten zusammenstellbar. Das ist wirklich sehr einfach. Sie ist außerdem optisch auch noch sehr ansprechend. Das ist sehr gut für unsere Menschen, die lernen, damit umzugehen. Aber wir können den Server auf was Lokales setzen und ihn damit vom Internet abschließen. Und damit haben wir die Kontrolle über die Art und Weise, wohin er die Daten schickt. Was bedeutet, für Menschen, die sich damit nicht sehr auskennen, die können einen Online-Server verwenden. Wir würden das allerdings natürlich nicht empfehlen. Genau, so, jetzt machen wir Hardware mit die Software. Wir haben das ganze Ding zusammengekabelt und ich habe kurz mal hochgehalten, wie die Chips tatsächlich aussehen, aber wie kriegen wir jetzt den ESP dazu, Dinge zu tun? Das Schöne am ESP32 ist, dass er sich mit der Arduino IDE programmieren lässt. Der erste Link seht ihr da oben. Und für die Leute unter Linux mit einer Java Exception, nehmt mal die Beta 1.9, ne? Dauert ein bisschen länger sonst, wenn ihr das debuggen müsst. Und ihr müsst natürlich noch die Arduino IDE mit dem ESP32-Kern erweitern. Das ist der Moment, wo ihr leider Gottes auf die Konsole gehen müsst. Die Anleitung ist in diesem GitHub-Bereich hinterlegt. Man lernt dadurch sein Betriebssystem näher kennen. Die Anleitung funktioniert auch sehr gut, aber das geht leider nicht händisch. Ja, da müsst ihr leider über Konsole nachdenken. Eine unserer Mitglieder hat dadurch ihren Computer, ihren Apple näher kennengelernt und manche von uns haben Sachen über Apple gelernt, die sie nicht lernen wollten. Aber ist alles nicht so wild. Das ist allerdings einer der harten Kerne davon. So, jetzt hat man den ESP-Kern hinzugefügt, öffnet die Arduino IDE nochmal neu und plötzlich erkennt die Arduino IDE den über den Micro-USB angeschlossenen ESP32. Und das Schöne ist, die Arduino IDE bringt immer, es ist ein Standard, dass Bibliotheken immer ihre eigenen Beispiele mitbringen. Wie zum Beispiel, das ist jetzt eine englische Arduino IDE, unter Examples kann man dann schön durchscrollen bis zum ESP32 Beispiel. Und wenn es da drin auftaucht, hat es zum einen den Kern verstanden, kann jetzt also mit dem ESP32-Chip umgehen. Und da drin ist ein funktionierendes Beispiel, was man einfach auf den Chip flashen kann. Und dann tut das Ding was und man weiß, man hat die ganze Pipeline korrekt aufgesetzt. Wir zeigen das gleich nochmal an einem anderen Beispiel. Deswegen ist auch die Arduino IDE eigentlich ganz nett. Alle Bibliotheken bringen Beispiele mit. Von den Beispielen fängt man dann an, Code zu modifizieren. Man muss den Code nicht erst noch neu schreiben und macht schon in der ersten Zeile einen Fehler, sondern man modifiziert funktionierenden Code normalerweise. Das ist ganz nett. Aber wenn wir jetzt über Code reden, dann versuche ich nochmal drei Hinweise zu geben, weil wir drei Segmente quasi besprechen müssen. Wir müssen über Bibliotheken, Variablen und Methoden reden. Ganz grob zusammengefasst, Bibliotheken sind quasi Baupläne für Häuser, wie zum Beispiel, wie funktioniert theoretisch ein Krankenhaus, ich habe Stationen, ich habe eine Notfallambulanz etc. Wenn ich dann Variablen und Objekte erstelle, dann baue ich mir mein Krankenhaus, ein real existierendes, was man anfassen kann, mit dem man interagieren kann. Und mit Methoden kann ich dem Krankenhaus sagen, was es zu tun hat, was es jetzt bitte tun soll. Wenn ich das jetzt übertrage auf meinen Sensor, ist eine Bibliothek, die Anleitung, wie gehe ich mit einem Temperatursensor um? Das Objekt ist, ich baue mir jetzt tatsächlich ein Ding, was mit dem Sensor, den ich hier an den Chip anschließe, umgehen kann. Und die Methode nehme ich dann, sag, lies doch mal bitte die Temperatur aus. Das sind also die drei verschiedenen Stufen, die wir durchgehen müssen, wenn wir dem Chip erklären sollen, was es denn tatsächlich zu tun hat. Und da fängt es halt schon an. Wir brauchen Bibliotheken. Welche Funktionen haben wir alle? Wir haben einen Feinstaubsensor, wir haben einen Temperatur-Feuchtigkeitssensor, wir wollen über WLAN gehen und wir haben uns überlegt, halt mit Blink zu kommunizieren. Das heißt, wir brauchen vier Bibliotheken und wir müssen die jetzt alle zusammensuchen. Natürlich lief das Projekt nicht so, dass wir unsere vier Bibliotheken wussten und dann gehen wir die suchen und die finden wir sofort. Das ging alles irgendwie andersrum. Aber ihr kriegt den Kurzweg, ne? Und zwar gibt es nämlich eine Liste von den vorhandenen registrierten Bibliotheken für den ESP32 im Internet. Und da kann man einfach runtergucken. Und wenn der Sensor, wie zum Beispiel den Feinstaubsensor, wenn der da vorhanden ist, dann kann man den kaufen, anschließen und das Beispiel, was in dieser Bibliothek vorhanden ist, flashen auf den Chip. Super. Dumm nur, wenn der Feinstaubsensor und Blink da nicht vorhanden sind. Vorteilshafterweise, der Temperatursensor war schon mal vorhanden in dieser Liste und dafür kann man dann grafisch installieren. Bei den anderen beiden muss man irgendwie diese Links rausfinden, vor allem der untere GitHub-Link war ein bisschen schwierig, den zu finden. Aber die Bibliothek funktioniert dafür ganz hervorragend. Danke an Karlsruhe für diesen Pull-Request. Wenn man dementsprechend auf den Standardweg Bibliotheken über die Arduino IDE installiert, dann kann man das schön grafisch machen, indem man unter Sketch, das ist jetzt wie gesagt eine englische IDE, Install Libraries, Manage Libraries geht und dann oben ins Suchfeld den Kurznamen von dem Sensor, den man sich überlegt hat, den man gerne verwenden möchte, oben eingibt, wie zum Beispiel DHT, das ist unser Temperatursensor und plötzlich tauchen nur noch die auf, die ich gern hätte. Ich gucke mir an, klicke da drauf und stelle fest, oh, da ist ja ein Install-Button. Das ist sehr nett. Also klickt man auf den Install-Button. Geht dann natürlich wieder unter File Examples, DHT Library, auf eins der Beispiele und versucht das einfach mal zu bauen. Wichtig ist, der ESP32 versteht nicht den Text, den ihr da in dem Bildschirm seht, sondern es muss noch übersetzt werden in Maschinensprache. Das heißt, die Übersetzung in Maschinensprache passiert mit dem Häkchen, was da oben momentan so aktiv ist, oben links. Genau, das ist die reine Übersetzung Maschinensprache und wenn das nicht funktioniert, ist irgendwas seltsam, dann fehlt euch was. Und natürlich funktioniert es nicht. Und es wird rot markiert, eine Zeile mit Hashtag include, das ist eine Bibliothek, da fehlt noch was. Ein bisschen suchen im Internet führt euch dann dazu, dass euch die Adafruit Unified Sensor Library noch fehlt. Und die könnt ihr zum Glück auch wieder grafisch auswählen und dann einfach hier auf den Install-Button klicken. Und wenn die installiert ist, drückt ihr einfach nochmal bei diesem Sketch auf dieses Häkchen und übersetzt es in Maschinensprache. Und dann läuft es durch. Hoffentlich. Also normalerweise, wenn dann alle Bibliotheken, die der im Hintergrund noch braucht, installiert sind, dann läuft es durch und ihr könnt zufrieden sein. Damit könnte man jetzt schon den ESP mit dem DHT zusammennabeln und hätte schon mal Temperatur und Feuchtigkeit. Aber wir wollen ja noch ein bisschen weiter. Und um das leichter zu machen, jetzt habe ich noch was vergessen, um es leichter zu machen, zeige ich euch gleich den Code in drei verschiedenen Farben. Aber ich habe ja vorhin gesagt, es fehlten zwei Bibliotheken, die wir für die Installation, für die Verwendung des Feinstaubsensors und für die Kommunikation mit Blink brauchen. Arduino erlaubt einem auch die Installation als ZIP. Das bedeutet, man lädt von GitHub die Library, die Bibliothek als ZIP runter und sagt der Arduino-IDE, installier doch mal bitte diese ZIP-Library. Das funktioniert genauso gut. Und dann, dadurch haben wir der Arduino-IDE diese Feinstaub-Bibliothek und die Blink-Bibliothek beigebracht. Das findet sich nur ein Teil unter dem momentan orange markierten, wie man da ein ZIP reinlädt. Genau, so. Jo, jetzt kommen die drei Farben, denn wir haben ja verschiedene Tätigkeiten. Wir müssen mit WLAN kommunizieren, wir erklären Blink, dass wir mit einem ESP32 arbeiten. Unten drunter kommt in grün die Bibliothek, also die Idee, die Anleitung, wie rede ich mit einem Feinstaubsensor, und in gelb kommt, wie rede ich mit einem Temperatursensor. Das baue ich erstmal oben ein. Damit es weiß, sage ich dem Code oder der IDE, schau mal in diesen Bibliotheken für Anleitung, wie ich Dinge tue. Ne? Das ist quasi wie so ein Querverlink. Jetzt muss ich Objekte erstellen. Ich muss Dinge erstellen, die tatsächlich Tätigkeiten durchführen können. Da oben seht ihr in blau noch so ein paar Sachen von wegen, ich brauche meine Blink-App-Authentifizierungstoken, ich muss natürlich meine Wi-Fi-Credentials reinführen, damit es sich in WLAN einladen kann. Und ich baue mir einen Blink-Timer. Ein Timer ist ja immer etwas, was so und so viele Sekunden Dinge tut. Dazu kommen wir dann später. Aber wir müssen uns merken, wir brauchen einen Timer, wenn wir mit Blink arbeiten. Das Grüne hier ist die Initialisierung, die wir für den Feinstaubsensor brauchen. Wir müssen zwei Zahlen speichern, wahrscheinlich einen Fehler behandeln. Und wir sagen dem nochmal Bescheid. Übrigens, wir sind auf der Serial-Schnittstelle 2 unterwegs. Und dann bauen wir das Objekt MySDS. Das heißt, das ist das Ding, was dann Daten auslesen kann, was weiß, wie das funktioniert. Und die Anleitung, wie es das tut, kommt aus der Library, die wir auf der letzten Folie inkludiert haben. Und in gelb sieht man nochmal den DHT. Da definieren wir erstmal den PIN, DHT PIN 14. Das habt ihr vorhin auf der Folie gesehen. Das war tatsächlich der physische 14er PIN. Ne? Da, wo wir das Kabel dran stecken, die Zahl schreiben wir da in den Code. Dann sagen wir noch, welchen Typ wir haben. Es gibt DHT 11 zum Beispiel auch noch. Deswegen, das ist ein 22er, den wir hier haben. Und dann bauen wir das Objekt, indem wir dem Objekt sagen, übrigens PIN 14 und Typ 22, bitteschön. Und dann kümmert sich die Bibliothek im Hintergrund darum, diesen Sensor richtig auszulesen. Also wie machen wir das? Ich baue mir zwei Methoden, also zwei Anleitungen, und lese dann in den ersten zwei Zeilen einmal die Feuchtigkeit und die Temperatur aus oder beziehungsweise den Feinstaub in grün. Ich habe es auch ein bisschen fett gedruckt, ich hoffe, das kommt gut raus. Und dann nehme ich als letztes unten, schicke ich das Ganze mit zu Blink, zum Blink-Server rüber. Und das nennt sich Virtual Write. Und da kann man sich jetzt die Zahlen 5, 6, 7 und 8 merken. 5 und 6 in gelb für den Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, da schicke ich Zahlen rüber. Und 7 und 8 für den Feinstaub, P10 und P2,5. Und das kommt dann zum Glück drüben an. Aber jetzt weiß der Chip, wie er das ausliest, aber er weiß nicht, wann er anfangen soll oder ob er aufhören soll und wie häufig er das machen soll. Also brauchen wir noch ein Set von Methoden. Und zwar bauen wir in der Arduino-IDE immer eine Setup-Klammer auf und eine Loop-Klammer auf. Setup bedeutet, ich starte alles und sage, wacht auf, ihr habt jetzt einen Temperatursensor und einen Feinstaubsensor, mit dem ihr zu arbeiten habt. Und Loop bedeutet, mach das bitte die ganze Zeit. Und wenn du fertig bist mit dem Quellcode in der Loop, fang bitte von vorne an. So. Das Setup bedeutet, ich mache meinen Debug-Sensor an, ich verbinde mich mit zu meinem Blink-Server, die IP-Adresse sieht zum Beispiel so aus, die in eurem Netzwerk müsst ihr selber rauskriegen. Wir setzen den Timer auf ein bestimmtes Intervall, 1000 L heißt eine Sekunde, das heißt der Timer liest jetzt jede Sekunde die Funktion, aktiviert jede Sekunde die Funktion Sense-Sensor, die auf der anderen Seite von der Folie steht. Unten drunter aktivieren wir jetzt nochmal unseren Feinstaubsensor und wir sagen auch dem Temperatur-Feuchtigkeitssensor, wach bitte auf mit Beginn, Klammer auf, Klammer zu. Und wenn er den Setup durchgelaufen hat, dann geht er rüber zum Loop. Da macht er, weil Blink das so möchte, das, bei anderem Code ist das nicht so, aber das ist jetzt ein Spezialfall für Blink. In der Loop, wenn wir einen Blink-Server ansprechen will, darf nur Blink.run und Timer.run laufen. Der Timer geht also an und sagt, jede Sekunde aktiviere ich Sense-Sensor. Was machen wir in Sense-Sensor? Wir lesen unseren Feinstaubsensor in gelb und unseren in grün und unseren Temperatursensor in gelb aus. Mehr machen wir nicht. Und das machen wir jede Sekunde. So, und dann kommen unsere Daten an. Das war der leichte Teil von der ganzen Sache. Der Trick war nämlich vorher überhaupt die Bibliotheken zu finden, festzustellen, dass die überhaupt funktionieren, die richtigen Pins zu den richtigen Kabeln zu verbinden etc. pp. Festzustellen, wie man das Ganze mit Strom versorgt, damit es nicht kaputt geht und zwischenzeitlich nochmal so einen Feinstaubsensor durchbrennen lassen. Ja, leider Gottes. Also, wenn man lokal arbeitet, was ich nur empfehlen kann, Internet of Things Daten sind sehr privat, sehr persönlich und mobile Feinstaubsensoren heißen, sie sagen was über eure Bewegungsmuster. Ne? Das schickt man nicht einfach unanonymisiert ins Netz und dann auch noch live, wenn es geht. Sondern man bevorzugt, nimmt sich ein Raspberry zum Beispiel, baut dann Java 8 drauf, das ist ziemlich simpel, zieht dann diesen Java-Blob des Blink-Servers drauf, startet den und fertig. Dann sagt man noch die IP-Adresse in dem ESP32 Bescheid. Und dann installiert man sich die App auf sein Smartphone und arbeitet sich 5 Minuten durch das sehr grafische Tutorial. Und wie ihr vielleicht seht an den Bildern, steht da plötzlich V5, V6, V7 und V8. Und das sind genau die 4 virtuellen Pins, wo wir einen Virtual Write gemacht haben bei dem Code und vor ein paar Seiten. V5, V6, V7, V8. Und das alles mache ich mit einem Dropdown, scroll durch und dann sind die Daten schon auf meinem Handy. Der Teil war wirklich nett. Und ich muss sagen, wir haben die hässlichste grafische Ansicht gewählt, die man im Blink wählen kann. Das kann noch viel schönere Dinge. Der Blink wird von vermutlich ukrainischstämmigen Amerikanern in den USA entwickelt. Wollte ich nur mal kurz sagen, weil da sehr viele russisch-ähnliche Namen im GitHub auftauchen und man sich dann schon so denkt, ob ich da jetzt meine Daten drauf schicke. Deswegen schickt sie auf euren privaten Raspberry Pi bitte. Die Zukunft haben wir uns ungefähr so vorgestellt, ganz mobil sind wir ja noch nicht, das ist noch nicht fest verdrahtet, uns fehlt noch ein Gehäuse, das war das eigentliche Ziel, aber wir haben in Hamburg einen Lasercutter und wir wollten schon immer mal mit einem Lasercutter arbeiten. Das kommt also wahrscheinlich noch. Danach haben wir uns überlegt, liegt der ESP in seinem Lasercutter-Gehäuse, möglichst in Eulenform, im Fahrrad, das Handy macht einen Hotspot auf und der ESP schickt über den Hotspot die Daten an den Raspberry Pi. Der Raspberry Pi sammelt von mehreren Instanzen die Daten ein, anonymisiert die und kann die an luftdaten.info schicken. Die API gibt es, glaube ich, noch nicht, aber wir gucken dann mal nächstes Jahr. Und gleichzeitig kann man auch noch mit seiner App drauf zugreifen und schauen, wie gerade die Situation ist, damit man endlich weiß, wie viel Dreck man eigentlich einatmet, wenn man mit dem Fahrrad in Richtung Hafen City in Hamburg fährt. Und damit möchten wir uns bedanken für eure Aufmerksamkeit. Wir haben da noch viele Quellen und ich denke, die Folien laden wir dann auch noch ins System hoch. Und Dankeschön.
Danke. Schöner Vortrag, danke. Ich wollte was fragen zu der Sensortechnik. Was die ja ausgeben, ist erstmal eine Volt-Spannung plus minus wahrscheinlich. Wie könnt ihr das kalibrieren auf die tatsächlichen Werte? Also, dass dann auch die Temperatur das ist, was die Temperatur ist und die Feinstaubbelastung halt mit der Umwelt tatsächlich übereinstimmt?
Das kommt schon Serie raus, aus dem Sensor. Da, ja. Also kann ich gerade auch nochmal von denen sagen, das ist ein...
Also der Sensor selber macht also sendet deine Daten schon digital raus. Das ist wie eine serielle.
Das ist eine serielle Schnittstelle, ja. Das hat man, glaube ich, gesehen. Das ist auch das Nervige an dem Ding. Schaltet die Baudaten von seriellen Schnittstellen nie auf identisch. Ne? Nur mal so ein Tipp. tatsächlich gibt es, ich glaube, Zusatzcode, der dann die Feuchtigkeit mit den gemessenen Werten kombiniert. Aber das ist tatsächlich so ein Softwarephänomen, was wir dann einfach nochmal schnell reinpatchen in den nächsten Monaten. Aber dass wir überhaupt die Werte bekommen, ist eher so ein Hardwareproblem. Das heißt, das haben wir als erstes angegangen. Das, was du meinst, ist eine Schönheitskorrektur. Und dementsprechend haben wir die ein bisschen geschoben.
Ist das noch an? Ja, okay. Danke. Wisst ihr zufällig, ob man das um einen Stickoxide-Sensor erweitern kann?
Da kann ich jetzt mein Arduendum anbringen. Und zwar, wir hatten ja im Abstract angekündigt, dass wir, dass das eine Idee für ein Basisset ist. Wie gehe ich daran? Der Trick ist schlicht, in den Libraries nachzugucken, ob ein Stickoxid-Sensor bereits vorhanden ist und dafür Code vorhanden ist, weil sonst musst du dich auf eine längere Suche und eine längere Tour bewegen. So einfach ist es nicht, diese Sensoren von null an anzusprechen, wenn du darin keine Erfahrung hast. Also genau. Das heißt, wenn in der Liste was drinsteht, kannst du es machen, sonst wechselst du vielleicht auf einen ESP8266, glaube ich. Die haben viel mehr Sensorbibliotheken zur Verfügung. Und du kannst so weit erweitern, wie du Strom füttern kannst und wie du Daten abgreifen kannst. Und er hat ja schließlich eine ganze Menge Pins. Also.
Okay, ja. Dann vielleicht noch ganz kurz zuletzt. Das könnt ihr ganz schnell beantworten. Das hätte man wahrscheinlich genauso alles mit einem Arduino machen können direkt.
Ja, der kostet aber so, dass ich das letzte Mal geguckt habe, 35 Euro und der ESP32 5 bis 7 Euro.
Okay, also das ist der Unterschied der Preise.
Und die Arduinos teilweise kommen nicht mit WLAN und der ESP32 kommt mit WLAN und Bluetooth.
Also auch super Vortrag, vielen Dank. Eine Frage zu dem Messwert, wenn er die PM10 oder PM2,5 ausgibt, macht das dann pro Norm Kubikmeter? Also ich könnte mir vorstellen, dass du Luftfeuchtigkeit und Temperatur auch deswegen misst, damit du halt immer auf einen Norm Kubikmeter runterrechnen kannst.
Ja, ist so.
Wie rum jetzt? Also macht der Sensor das von selber? Also weiß der Sensor
den Normkubikmeter? Der Sensor gibt das natürlich nicht einfach in, ich habe jetzt so und so viel Mikrogramm durch meinen Durchlass gepustet, sondern der sagt, das sind die x Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.
Und dann wird das auf den Normkubikmeter rüber gerechnet.
Ach so, du meinst mit Luftdruck und...
Luftdruck, aber Feuchtigkeit und Temperatur haben ja den größten Einfluss. Normalerweise
ja,
Luftdruck
genau, das,
ist dann das eher
wird,
von nach...
Das ist, was sie auch vorhin gemeint hat, dass das noch was noch zu tun wäre, dass die Sachen verrechnet werden. Und mit Luftdruck, wir haben keinen Luftdrucksensor. Also
das nee, aber Luftdruck ist auch da, glaube ich, eher vernachlässigbar im Vergleich zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit haben da deutlich höhere Einflüsse. Also zumindest, wenn du dich irgendwie auf Hamburg-Höhe die ganze Zeit bewegst, dann bist du nah genug am Meeresspiegel dran. Aber danke.
Aber wie gesagt, das ist ein Software-Patch und es hat etwas gebraucht, diese 32er-Library überhaupt in GitHub aufzustöbern, muss man sagen.
Ja. Ich habe nur eine ganz kurze Ergänzung zu dem Stickoxid-Sensor. Es gibt da ein paar, die sind aber relativ teuer, so 250 Euro in der Ecke und sie müssen einmal im Jahr ungefähr getauscht werden oder alle 2 Jahre. Also kann man machen, ist aber echt teuer.
Und dann habe ich noch von jemandem gehört, mobil ist so eine Sache, richtig verlässlich sind die Daten nur, wenn der Sensor stationär ist. Aber uns geht es auch vor allem zum einen um den Selbstbefähigkeitseffekt, ich mache was mit Hardware und es tut auch noch. Und zum anderen, wenn man sich auf dem Weg zur Arbeit bewegt und man fährt an dem Stau in Hamburg vorbei, dann kann man so einen Schnittwert, ist sicherlich auch sehr interessant, sodass man vielleicht mal über Leute überreden kann, an der und der Stelle einen stationären aufzustellen, zu sagen, also hört mal, hier geht das mal gar nicht mehr im Schnitt. So, damit wären wir soweit.
Sind alle zufrieden? Kann man weitermachen? Super. Also klar.
Danke.
Dankeschön nochmal.